Ich habe dir eine Frage mitgebracht und zwar überleg dir mal und kannst dann auch hier gleich so reinrufen, was unterscheidet dich von den Menschen in deinem Umfeld, die nicht mit Gott unterwegs sind? Ich weiß, es ist eine sehr breite Frage. Was macht den Unterschied aus? Was unterscheidet dich an deiner Arbeitsstelle, in deinem Studium, in deinem Klassenzimmer von den Menschen, die nicht an Gott glauben? Überleg mal und ruf hier rein. Sag's mal. Hau raus. Wenn du dich traust, in diesem riesen Auditorium laut zu sprechen. Du bist geborgen. Das heißt, du fühlst dich sicher, unabhängig von Umständen und all dem. Du fühlst diesen Frieden. Okay. Cool, danke. Wie bitte? Dir ist vergeben. Du weißt, dass dir vergeben ist und du frei bist von Schuld, okay? Innere Ruhe, egal was kommt, ja. Voller Liebe fühlst du dich, ja. Was noch? Von dir? Wie bitte? Heilsgewissheit, zu wissen, was kommt, okay. Ich glaube, man könnte diese Frage noch lange ausführen, viele Detailantworten geben. Ein Aspekt, der dich, der uns unterscheidet, ist, und darüber sprechen wir heute, und das, was ihr gesagt habt, Heilsgewissheit, Frieden, Vergebung, all das kommt aus dem heraus. Aber was dahinter steht, ist, dass Gott bei dir ist. Dass die Gegenwart Gottes mit dir ist. Das unterscheidet dich. Und überleg mal eine zweite Frage, und das musst du jetzt nicht hier öffentlich sagen, sondern für dich so wie mal einen kurzen Spiegel für dich reflektieren. Wie hungrig bist du heute Morgen nach der Gegenwart Gottes in deinem Leben? Wie hungrig bist du? Wie stark empfindest du diese Sehnsucht in deinem Herzen nach Nähe mit Gott und nach seiner Gegenwart? Wenn wir wirklich hungrig sind, wenn wir, dann tun wir viel. Hunger ist ein Riesenantreiber, ist ein Überlebensmodus-Antreiber. So ist ja unser Körper geschaffen, was ja auch gut ist, wenn wir gesund sind. Und die Frage ist, wie stark hungert und dürstest du nach der Gegenwart Gottes heute Morgen? Wir haben vorhin gesungen, mehr von dir, Heiliger Geist. Oder manchmal beten wir oder laden wir den Heiligen Geist ein, zu kommen. Aber die Frage ist er eigentlich nicht schon da? Also wie laden wir den Heiligen Geist ein in etwas, obwohl er schon da ist? Oder wie beten wir, dass Gott mit seiner Gegenwart da ist, obwohl er eh irgendwie immer da ist? Also hat dieses Gebet und diese Frage überhaupt eine Berechtigung? Und ich kenne Leute, die das vehement ablehnen und sagen, na, solche Lieder singen wir nicht mehr, weil Gott ist ja da und wir haben ja schon alles und wir sind ja schon überall und alles ist ja jetzt schon hier und da. Wir müssen gar nicht mehr beten, dass Gott kommt. Und ja, ich verstehe diesen Gedanken. Und die Frage ist berechtigt, macht es Sinn, so zu beten? Macht es Sinn zu sagen, wir wollen mehr von dir? Ist es nicht gleichzeitig ein Ausdruck von Unglauben, ja, habe ich jetzt noch nicht? Oder ist es aus dem Mangel heraus, oh, ich bin noch nicht so weit und ich brauche noch und Gott, ich bin so schlecht und mach mich besser? Und ich, aus dem Mangel heraus ist dieses Gebet oder was steckt da dahinter? Und ich finde ja, es ist sehr wohl berechtigt zu beten. Gott, ich sehne mich nach mehr von dir. Komm, Heiliger Geist. Komm mit deiner Gegenwart. Es ist sehr berechtigt, so zu beten. Und ich glaube, es macht aber nur dann Sinn, wenn wir verstehen, dass die Präsenz Gottes, die Gegenwart Gottes, die Gegenwart des Heiligen Geistes in meinem Leben unterschiedliche, wie soll ich sagen, Dimensionen haben kann. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Ich habe kein wirklich gutes gefunden, aber ich hoffe, dass ihr versteht, was ich meine. Wenn wir über Dimensionen sprechen, geometrisch, dann verstehen wir, okay, eindimensional, zweidimensional, es eröffnet sich plötzlich eine Fläche, dreidimensional, es eröffnet sich ein Raum. Es macht einen riesen Unterschied, diese Dimensionen. Und die vierte Dimension können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Und ich glaube, es gibt diesen Kontext der Präsenz, der Gegenwart Gottes in unserer Mitte, in meinem Leben, gibt es unterschiedliche Ebenen oder Dimensionen. Und wenn wir das verstehen, dann macht es natürlich Sinn zu beten, Gott, ich will mehr von dir. Ich will näher an dein Herz kommen. Der Jonas hat vorhin von diesem Thronraum gesprochen. Heiliger Geist, komm, sei du da. Und ich möchte euch kurz in diese unterschiedlichen eben Dimensionen der Gegenwart Gottes mit reinnehmen. Das eine ist, Gott ist immer und überall eh da. Im Kolosser lesen wir 1, Vers 17, in der ganzen Schöpfung ist Gott präsent. Er hat alles geschaffen, alles ist von ihm und es besteht alles aus ihm. Also ist Gott auch überall da. Er ist omnipräsent. Von daher, ja klar, ist Gott immer da. Oder der Heilige Geist wohnt immer in dir. Und Jesus hat gesagt, er wird euch nie verlassen, er wird immer in euch bleiben. Aber es ist trotzdem etwas anderes, als Gott ist in der Schöpfung präsent und Gott wohnt in deinem Herzen, ist ein Unterschied. Oder eine sehr bekannte Stelle, wo Jesus sagt, hey, wo zwei oder drei von euch in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Ist auch nochmal eine andere Art Präsenz in der Gemeinschaft der Heiligen, der Gläubigen. Das ist super, wenn du online eine Predigt anschaust, herzlich willkommen für alle, die im YouTube-Stream sind. Aber es ist trotzdem ein Unterschied, es ist ja auch ein Segen auf eine gewisse Art, wenn du nicht kommen kannst aus irgendeinem Grund, aber es ist trotzdem ein Unterschied, die Versammlung zu erleben und hier präsent zu sein. Wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich da. Es ist nochmal eine andere Art der Gegenwart Gottes. Oder Gott sagt, im Psalm 22 schreibt David, Gott, du bist heilig, du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Also Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Wenn wir zusammenkommen, um ihn anzubeten, ist auch eine andere Qualität der Gegenwart Gottes möglich und spürbar. Und ganz extrem lesen wir das, als der Tempel, der salomonische Tempel, eingeweiht wird, weil Gott hat ja zuerst Mose den Auftrag gegeben, bau mir ein Heiligtum, ich möchte bei meinem Volk wohnen. Und es war das Zelt der Begegnung und später dann hat Salomo daraus den Tempel gebaut, wo die Bundeslade im Allerheiligsten stand. Und dann ist Gott eingezogen in sein Haus. Und dann heißt es, dass die Priester aus dem Heiligtum heraustraten, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen. Im Englischen heißt es, sie konnten nicht mehr stehen, haben wir eigentlich Presentation? Haben wir keine? Egal. Kommt vielleicht noch. Die Priester konnten nicht mehr stehen, weil die Herrlichkeit Gottes so präsent, so stark da war. Die Herrlichkeit des Herrn war im Haus des Herrn gegenwärtig. Das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Wenn du das erlebst, dass so ein Gewicht, dieses Wort Herrlichkeit heißt Kavod, wenn so ein Gewicht der Gegenwart Gottes da ist. Also es gibt es ja wohl unterschiedlich. Auch an Pfingsten, was die Jünger erlebt haben im Pfingsten, war diese Ausgießung des Heiligen Geistes, die ganz besonders war. Und ich möchte mit euch über diese Gegenwart Gottes in unserer Mitte sprechen und eine Person mit euch anschauen, die, ich glaube, die Gegenwart Gottes so krass erlebt hat, wie, ich möchte mal behaupten, kein anderer Mensch in der Geschichte, von dem wir zumindest lesen. Und diese Person ist Mose. Er war so vertraut mit Gott, er wurde auch der Freund Gottes genannt. Und stellt euch vor, damals gab es ja nicht überall weltweit Kirchen, die angebetet haben und Gott hat überall Gottesdienste, haben ihm gefeiert, sondern damals war ja Gott offenbar nur im Volk Israel und nur Mose war die einzige Person, also Gott hatte einen Menschen auf dieser Erde, mit dem er Gemeinschaft haben konnte. Das muss man sich mal vorstellen. Wo er sagt, hey, du bist mein Freund, mit dir möchte ich ganz eng sein. Und er ruft ihn auf den Berg Sinai. Und das Volk Israel, nachdem sie aus Ägypten rausgeführt wurden, lagert sich an dem Berg. Und Mose geht auf den Berg. Niemand anders durfte auf den Berg gehen. Niemand anders durfte in diese Gegenwart Gottes hineintreten, nur Mose. Und dann reden sie zusammen. Und wir lesen im Kapitel 33, wie vertraut Mose und Gott, Jahwe, gesprochen haben. Hier im Vers 14, der Herr antwortete ihm, ich selbst werde mit dir gehen, Mose. Ich will dir Ruhe verschaffen. Und Luther übersetzt es mit, mein Angesicht soll vorangehen und ich will dich zur Ruhe leiten. Im Englischen wird es übersetzt mit, my presence will go with you. Dieses Wort, was hier einmal mit ich selbst werde bei dir sein, mein Angesicht wird mit dir sein oder my presence übersetzt wird, heißt Pana. Und dieses Wort drückt eben alles zusammen aus. Die Präsenz Gottes, das Angesicht Gottes, er selbst ist da. Und Mose, für ihn war das so wichtig. Er sagt in Vers 15 weiter, da entgegnete Mose, wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Luther übersetzt es wieder, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. If your presence does not go with us, do not send us up from here. Mose sagt, ich will keinen Schritt gehen, ohne dass du mit deiner Präsenz, mit deiner Gegenwart mit uns bist. Das denke ich mir auch, wenn wir über das Thema Hasenburg immer wieder sprechen, sage, hey Gott, führe uns nicht auf diesen Hügel hinauf, wenn du nicht mit uns bist. Keinen Schritt will ich gehen, egal in welche Location, wenn du nicht mit uns bist. Und interessant, was dann Mose sagt im Vers 16. Er sagt, Gott, woran soll man denn erkennen, dass du zu mir und diesem Volk hältst? Doch nur daran, dass du mit uns gehst. Was sonst sollte uns unterscheiden von allen Völkern auf der Erde? Lass diesen Vers einfach mal so in dein Herz hineinsinken. Deswegen habe ich dich vorhin gefragt, was unterscheidet dich denn von den Menschen in deinem Umfeld, die nicht mit Gott unterwegs sind? Was sonst sollte dich denn unterscheiden, wenn es nicht die Gegenwart Gottes ist, die mit dir ist? Mose sagt es, was macht uns denn aus, wenn nicht deine Gegenwart? Das ist das, was uns unterscheidet von allen anderen. Und Mose war so nah, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, bei Gott. Gott ruft ihn aus dem Berg, auf dem Berg, und er verbringt 40 Tage und Nächte auf dem Berg Sinai, oben, direkt in der Gegenwart Gottes. Und als er zurückkommt, total witzig, da leuchtet sein Gesicht wie so ein Glühwürmchen. Also nicht einfach nur so ein schönes Lächeln, aha, du strahlst heute aber ganz nett, ja, sondern der hat wirklich gestrahlt, da heißt es. Mose stieg dann vom Berg mit den steinernen Tafeln in der Hand wieder herunter. Er wusste aber nicht, dass sein Gesicht leuchtete, weil er mit dem Herrn, mit Jahwe, dem Schöpfer von Himmel und Erde, gesprochen hatte. Als Aaron und die Israeliten das Leuchten auf Moses Gesicht sahen, hatten sie Angst, sich ihm zu nähern. Also es war nicht so ein freundliches Lächeln, sondern es war irgendwie ein Glühen, ein Strahlen, es war ein physisches, was die Leute gesehen haben, und sie haben richtig Schiss bekommen. Alter, komm mir ja nicht zu nahe, was ist mit dir los? Und die haben Respekt gehabt davor, und dann heißt es nach Vers 33, nachdem Mose ihnen dann alles mitgeteilt hatte, verhüllte er sein Gesicht mit einem Tuch, damit er sie nicht so blendet. Das eine ist ja, wenn deine Schönheit Menschen blendet, aber das andere ist, wenn die Gegenwart Gottes über dir Menschen blendet, du dein Gesicht verhüllen musst, so Burka-Style. Doch jedes Mal, wenn er das Heiligtum betrat, um mit dem Herrn und mit Jahwe zu reden, nahm er das Tuch von seinem Gesicht, bis er wieder herauskam. Ich glaube, niemand hat, zumindest lesen wir von niemandem in der Bibel, also Jesus natürlich, kein Mensch, der so nah, so diese Gegenwart Gottes erlebt hat. Total crazy, dass es sogar geleuchtet hat. Und dieser Aspekt, dass die Gegenwart Gottes mit uns ist, das ist das, was uns unterscheidet von allen anderen. Und wisst ihr, was ich entdeckt habe? Und ich liebe es, es euch zu sagen. Ich segne euch ja jeden Sonntag mit dem aaronitischen Segen. Und da heißt es, so sollen die Priester das Volk Israels segnen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich, über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich schon erahnen, das Wort, was wir uns vorhin angeschaut haben, wenn du das nochmal zurückspulst, Steffi, dieses Bible Hub, ihr kennt ja Bible Hub inzwischen, da könnt ihr immer jedes Wort anschauen. Und hier seht ihr in dieses Wort, his face, Pana. Das ist seine Gegenwart. Das ist das gleiche Wort, wenn du noch mal ein paar zurückgehst auf Mose 33, 14. Das Bible-Hub-Bild. Genau. Hier ist auch dieses Wort Panai, 6, 4, 4, 0. Panai, das ist genau das gleiche Wort. Und es wird einmal übersetzt mit das Angesicht, die Gegenwart, ich selbst. Und jetzt lass uns mal diesen Vers lesen, diesen Segen Gottes, und überlegen, was das bedeutet. Das ist nicht einfach nur ein frommer Spruch am Ende von dem Gottesdienst. sondern es ist wirklich der Segen, dass die Präsenz des Schöpfers von Himmel und Erde, die Präsenz Jahwes, die Präsenz Gottes über dir ist. Nicht nur in der Art und Weise, wie Gott in dir ist und er ist eh immer da und erfüllt die ganze Welt mit seiner Gegenwart, sondern diese Präsenz Gottes, sie soll über dir sein. Das Angesicht Gottes, im Englischen heißt es, es sei dir zugewandt. Make his face turn to you. Also seine Gegenwart sei auf dich gerichtet. Sie komme über dir. Das ist der Segen, den Gott geben möchte. Und dann, wenn die Gegenwart Gottes mit euch ist, als Volk, mit uns als Volk, mit dir ganz persönlich, dann ist der Segen Gottes, fließt er. Dann leuchtet die Gegenwart Gottes dich an, sie strahlt dich an und durch dich strahlt sie in diese Welt hinein. Und lass uns mal diesen Vers lesen mit dem Wort Gegenwart. Der Herr segne dich, behüte dich, er lasse seine Gegenwart, sein Angesicht über dir leuchten. Er hebe seine Gegenwart auf dich, dass du eingehüllt bist mit der Gegenwart, mit der Präsenz Gottes. Und das finde ich begeisternd. Und dann erleben wir das, dass passiert, dass Segen fließt, wenn Gott dir zugewandt ist, wenn die Gegenwart Gottes dir zugewandt ist. Und dann, wie Mose sagt im Vers 16, ja, woran soll man denn erkennen, dass du zu mir in diesem Volk hältst? Doch nur daran, dass du mit uns gehst. Was sonst sollte uns unterscheiden? Was ist das, was eine Veranstaltung, ein Gottesdienst unterscheiden sollte von einem Riesenhammer-Event, von einem Konzert der Sonderklasse? Was ist der Unterschied? Dass Gott da ist. Was denn sonst sollte uns unterscheiden? Und Gott gibt Mose dann die Anweisung, bau mir dieses Zelt, dass ich wohnen kann in der Mitte meines Volkes. Und dann baut Salomo diesen Tempel mit der Bundeslade und Gott zieht ein und die Herrlichkeit ist da. Und dann passiert aber Folgendes, dass das Volk Gott untreu wird und den Tempel entweiht und Götzen anbetet. Und dann kommen Feinde und zerstören den Tempel und führen das Volk in Gefangenschaft weg. Gott führt sie aus der Gefangenschaft zurück. Der Tempel wird wieder aufgebaut und wieder eingeweiht, aber die Bundeslade ist nicht da. Und beim zweiten Mal lesen wir nicht, dass die Wolke der Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllte. Das lesen wir nicht mehr. Und ihr kennt ja diesen Song, den wir singen, der Vorhang ist zerrissen. Als Jesus am Kreuz stirbt, zerreißt dieser Vorhang, der das Allerheiligste, wo die Präsenz Gottes war, von dem Heiligtum getrennt hat. Und wir interpretieren das als, hey cool, der Weg ist frei in die Gegenwart Gottes. Und wir singen diesen Song als einen Song der Freude und der Dankbarkeit, dass der Zugang zu Gott frei ist. Aber eigentlich, und es hat mich eigentlich erschüttert, wo ich das realisiert habe, war das kein Grund der Freude, sondern eigentlich ein Grund großer Traurigkeit. Warum? Weil der Vorhang ist zerrissen, als Jesus am Kreuz starb. Und es ist offenbar geworden, dass die Gegenwart Gottes gar nicht mehr da war im Tempel. Dass die Bundeslade gar nicht mehr da war. Es war eine perfekte Fassade und ein wunderschöner Vorhang. Und plötzlich ist es sichtbar geworden, dass die Gegenwart Gottes nicht da war. Die Bundeslade war geraubt, sie war gestohlen. Die Präsenz Gottes war nicht in seinem Tempel. Es war einfach ein schönes Haus, ein religiöses Haus und eine riesen religiöse Fassade drumherum. Und deswegen ich habe das in dem Bible Study von der Gabi zum ersten Mal so realisiert. Krass, das ist eigentlich total traurig, dass Gottesdienste dort stattgefunden haben, aber Gott war nicht präsent. Ich weiß nicht, ob wir weiter noch diesen Song singen, muss ich mir Matze klären, aber ist ja auch egal, weil an sich ist ja ermutigend, klar, die Message an sich ist ja cool, aber dass der Vorhang zerrissen ist, hat offenbar gemacht, ein religiöses System ohne die Präsenz Gottes. Und ich frage mich, wie ist das in unserem Leben? Wie ist das in unseren Kirchen? Wie ist es hier im ICF? Wie ist es in uns als Kirche global gesprochen? Ist Gott da? Ist seine Gegenwart präsent? Oder haben wir eine schöne Fassade? Aber wenn man den Vorhang lüften würde, wird er sehen, hey, dahinter ist nichts. Dahinter ist es leer. Und das ist eigentlich traurig. Deswegen die Frage, wie stark ist dein Hunger? Wenn du hierher kommst, welche Erwartung hast du? Haben wir Erwartungen, Gott zu begegnen? Haben wir einen Hunger, einen Durst nach der Gegenwart, nach der Begegnung mit Jesus Christus, dem auferstandenen Sohn Gottes? Wie traurig wäre das, wenn Gottesdienste abgehalten werden, in denen Gott nicht willkommen ist oder in denen seine Präsenz, seine Gegenwart gar nicht da ist. Wir lesen von Jesus, als er getauft wurde, kommt der Heilige Geist auf ihn. Und Johannes der Täufer bezeugt es. Im Johannes 1, Vers 32 sagt er, ich sah den Heiligen Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen und sich auf ihm niederlassen. In der Hoffnung für alle heißt es, auf ihm bleiben. Ich habe hier eine wunderschöne, etwas kitschige, aber süße Taube mitgebracht. Und ich weiß, Tauben sind hier jetzt in Nürnberg in der Altstadt nicht gerade der Grund großer Freude, sondern eher so ein lästiges Wesen. Aber egal. Die Bibel spricht von dem Bild einer Taube. Und Johannes, ich glaube nur Johannes, wir sehen oder wir lesen zumindest, dass nur Johannes das gesehen hat. Und entscheidend ist, dass diese Taube, dass der Heilige Geist auf ihn kam und bei ihm blieb. Im Alten Testament war es so, dass nur wenige auserwählte Menschen, Männer und Frauen Gottes, der Heilige Geist auf sie kam und sie dadurch befähigt wurden für ihren Auftrag. Könige, Propheten, Priester, Nazireer wurden durch den Heiligen Geist übernatürlich befähigt für ihren Dienst. Aber es war sehr wenig und sehr einmalig. Und Jesus modelt uns ein Lifestyle von der Präsenz Gottes, des Heiligen Geistes, die auf ihm bleibt. Und stellt euch das mal vor, wenn du da so eine Taube hast, also jetzt mal richtig, die hier auf deiner Schulter ist. Zum einen, die dir dauernd ins Ohr flüstert, der Heilige Geist, der dauernd da ist. Und versuch dir das mal vorzustellen, da wäre wirklich so eine Taube, die sehr schreckhaft ist und du möchtest um nichts in der Welt, dass sie wegfliegt. Du würdest sehr behutsam laufen. Du würdest nichts wollen, was sie verschreckt. Du würdest immer sie spüren, hey, da ist die Taube auf meiner Schulter. Und wie wäre das, wenn wir so mit der Gegenwart des Heiligen Geistes umgehen? Wenn die Gegenwart, die Präsenz des Heiligen Geistes so wertvoll ist, dass wir nichts tun, was ihn verschreckt, was ihn verjagt, wo er sich nicht wohlfühlt. Wie wäre es, wenn wir so eine Hunger, eine Sehnsucht haben, so einen Genuss zu spüren, Heiliger Geist, du bist da, so ein Bewusstsein in unserem Alltag. Gott ist da, der Heilige Geist. Gott ist durch den Heiligen Geist mit mir. Diese Taube ist immer auf meiner Schulter. Es würde unser Leben, glaube ich, verändern, wenn das die oberste Priorität wäre, dass wir nichts tun, was ihn verdrängt. Weil ja, wir können so leben, dass der Heilige Geist sich zurückzieht. Jesus sagt auf der einen Seite, und deswegen diese unterschiedlichen Dimensionen, er sagt auf der einen Seite, der Heilige Geist wird immer in euch sein. Und der Heilige Geist in uns, er arbeitet an uns, er verändert uns, er redet zu uns, er führt uns immer wieder zurück zu Gott, er lenkt unseren Blick immer wieder auf Jesus, sagt, hey, die Gnade Gottes ist da, komm zum Kreuz, erlebe Befreiung und so weiter. Das ist der Heilige Geist in dir. Er ist andauernd am Wirken. Aber der Geist Gottes auf dir, die Präsenz Gottes über dir, die kann sich zurückziehen, je nachdem, wie wir leben. Deswegen schreibt Paulus im Epheser Kapitel 4, Vers 30, achtet darauf, den Heiligen Geist durch euer Verhalten, nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Das heißt, ja, es macht durchaus einen Unterschied, wie wir leben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Vers 31 geht es weiter und der Kontext ist unser Leben, unser Verhalten. Vers 31, befreit euch von Bitterkeit, Wut, Ärger, harten Worten, übler Nachrede sowie jeder Art von Bosheit. All diese Dinge bewirken, dass der Heilige Geist sich zurückzieht, dass die Präsenz Gottes nicht mehr da ist, dass diese Taube verschwindet. Der Heilige Geist hört nicht auf, in dir zu arbeiten und dich zum Kreuz zurückzuführen. Aber diese wahrgenommene, manifeste Präsenz, wie sie auf Jesus geruht hat, die kann schon aus unserem Leben auch verschwinden. Im Thessalonicher 5 heißt es, unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Hast du gewusst, dass du den Heiligen Geist und das, was er in deinem Leben und durch dein Leben tun möchte, unterdrücken kannst? Verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute. Im Englischen, do not quench the spirit. Also quench ist so wie so blockieren, dämpfen. In der Neuen Genfer heißt es, legt dem Wirken des Geistes nichts in den Weg. Luther übersetzt es mit, den Geist löscht nicht aus. Krass, wir können durch unser Verhalten den Geist, das Wirken des Geistes Gottes in unserem Leben auslöschen. Das ist möglich. Und ich, für mich macht es nur Sinn mit dieser Präsenz des Heiligen Geistes über mir, wo er mich befähigt, meine Berufung, meinen Dienst, meinen Auftrag zu leben jeden Tag. Die Kraft Gottes über mir, die Präsenz Gottes, die mich unterscheidet, die Gegenwart des Schöpfers von Himmel und Erde, die mich unterscheidet von allen anderen Menschen in meinem Umfeld. Das ist das, was entscheidend ist. Was sonst sollte uns unterscheiden von den Menschen in unserem Umfeld, wenn nicht die Gegenwart des Heiligen Geistes? Ich habe euch zum Abschluss ein Video mitgebracht von einer phänomenal interessanten Situation. Und zwar im Februar 2023 gab es eine Studentenversammlung in der Asbury Universität in Kentucky. Und es ist eine christliche Universität dort, und da mussten die Studenten halt einmal in der Woche am Mittwochabend zu dem Worship-Setting da hingehen. Und was plötzlich passiert ist, dass Gottes Gegenwart sich lagert auf eine, im Worship auf eine Art und Weise, dass die nicht mehr aufgehört haben zu worshipen. Für 16 Tage. Und es ist faszinierend. Und das wollen wir uns kurz anschauen, was da passiert ist.
The small town of Wilmore, Kentucky had not seen an outpouring of this magnitude in more than 50 years. For 16 days and nights, students and others worshiped and experienced the presence of God. What began as student-led prayer at a scheduled chapel service February 8th led to something extraordinary.
God turned my world technicolor, and I don't know how else to describe it, but prayer came alive. I mean, I saw physical healing, cancer be removed. I saw, like, physically cancer off somebody's neck be removed. I saw emotional healing, relational healing. There were two other girls and now my boyfriend, and we spent literally every waking moment. We did not sleep, and we stayed there for 2 weeks.
I don't think I'd ever experienced that type of love from God before. Like, I thought 100%, like, this is, like, I've done too many things. I've messed up too many times. Like, I'm too far gone. Like, I thought all of those things, and yet God met me with such grace and compassion.
During those 16 days, there was always Gen Z represented at the altar. And the very last day that we had a formal service together, I'll never forget, someone stood in front of all these students, 1,500 Gen Z students in the room, and said, "You will not be the generation defined by depression, anxiety, addiction, and suicidal ideation." And to hear a cry come up from that group, someone said, "If we had the spiritual eyes to see it, we would have seen an altar filled with loosened chains." That's my heart. That is the heart of the people around me, that this is a burdened generation, but God wants to use them, and we need to invest in them.
What happened on February 8th was only the catalyst for what's truly happening and what's going to happen, and that was only the beginning.
Habt ihr diesen abgesifften Teppich gesehen? Es war keine hippe, stylische Location. Es war keine mega stylische Worship-Band, sondern es waren einfach Menschen, die einen Hunger hatten nach der Gegenwart Gottes. Und plötzlich hat Gott gewirkt in diesem alten Universitäts-Chapel-Gebäude. Ich habe mich so berührt, wie er gesagt hat, es waren diese Gen Z, diese Generation. Ich hoffe, du hast das Englische einigermaßen verstanden. Wir haben keine Übersetzung, weil es von YouTube ist. Aber es war dieses, dass er gesagt hat, hey, man hätte das sehen können, so viele geistlich gesehen zerbrochene Ketten auf der Bühne, wo Menschen frei geworden sind, heil geworden sind von Depressionen, von Selbstmordgedanken, von Ängsten, Sorgen, von Abhängigkeiten, Menschen sind heil geworden in der Gegenwart Gottes. Das kann man nicht producen, das kann man nicht planen und vorbereiten und produzieren. Egal, ob du deine Veranstaltung Awakening oder Revival Night oder irgendwas nennst, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist, wenn Gott auf den Hunger und auf die Sehnsucht nach seiner Gegenwart reagiert und Menschen bereit sind zu sagen, Gott, ich möchte nichts tun. Ich möchte so leben, dass deine Präsenz immer präsent da ist, dass du, ich möchte nicht tun, was dich verschreckt und deine Gegenwart aus meinem Leben drückt. Ich möchte keine Kompromisse mit Sünde eingehen, keine Götzenaltäre in meinem Leben aufstellen, die deine Gegenwart aus dem Haus des Herrn, aus meinem Herzen vertreiben. Und Gott reagiert auf das. Und mich bewegt es, wie wir als Kirche ein Ort sind für die Gegenwart Gottes. Es gäbe nichts Schlimmeres als die Vorstellung, wir machen religiöse Versammlungen und wenn du den Vorhang aufziehst, ist leer. Geile Show, geiles Equipment, aber die Gegenwart Gottes ist nicht da. Who cares? Natürlich wollen wir cooles Equipment und ich wünsche mir auch eine geile Location, versteht mich nicht falsch. Und wir geben Exzellenz und machen die Dinge schön. Aber meistens sehne ich mich nach der Gegenwart Gottes in unserer Mitte. Deswegen die Frage, wie hungrig bist du? Wie hungrig bist du? Bist du dir bewusst, dass es mehr gibt an der manifesten Präsenz Gottes in deinem Leben, in meinem Leben, in unserer Gemeinde, in deiner Life Group? Wie zufrieden bist du mit der Präsenz Gottes in deiner Life Group, in deiner Familie, in deiner Ehe? Und wie gesagt, nicht aus einem Mangel, aus einem Minderwert heraus, sondern aus einer Sehnsucht nach mehr von Gott, nach Heilung und Freiheit und einfach ihn zu erleben, so wie Mose in seiner Gegenwart einfach war. Deswegen lebe in dem Bewusstsein, dass diese Taube auf deinen Schultern ist. Und wenn sie schon längst weggeflogen ist, bitte Gott, dass er dich neu erfüllt mit der Präsenz und Kraft des Heiligen Geistes. Bete, komm, Heiliger Geist. Jeden Morgen bete. Deine Primetime. Ich meine, natürlich möchte der Teufel als allererstes deine Primetime mit Jesus rauben. Weil der Teufel hat kein Problem von einer religiösen Tempelfassade, wo die Gegenwart Gottes nicht da ist. Da lacht er drüber. Macht ihr ruhig euer religiöses Programm. Solange Gott nicht mit seiner Gegenwart da ist, ist es ihm total wurscht. Deswegen raubt er als allererstes unsere Primetime. Und wenn wir am Sonntag zusammenkommen, dann ist ja unsere Versammlung nur so stark wie das, was wir 6 Tage die Woche leben. Wenn wir 6 Tage die Woche nicht am Herzen von Gott sind und dann zusammenkommen, ist natürlich diese Versammlung auch schwach. Aber wenn wir alle unsere Primetime mit Jesus haben und seine Präsenz mit uns tragen, jeden Tag, und dann zusammenkommen, was dann potenziert wird und möglich ist an der Gegenwart Gottes, wie der Heilige Geist wirken möchte in unserer Mitte, wenn jeder von uns die Gegenwart Gottes auf sich trägt. Und wir zusammenkommen, einander dienen. Weil Petrus war so, der war so crazy, der ist rumgelaufen und sein Schatten hat Leute gesund gemacht, heißt es. Die Kranken auf der Straße und er ist vorbeigelaufen und nur diese Präsenz hat irgendwie abgestrahlt. Und sie haben sogar seine Schweißtücher genommen und den Kranken auf den Körper gelegt und die sind gesund geworden. Wenn schon der Schweiß so durchdrungen ist von der Präsenz Gottes, dass Menschen heil werden, wie abgefahren ist das denn? Erleben wir das? Nein. Erlebe ich das? Nein. Es soll mich auch nicht unter Minderwert bringen, aber ich merke, boah, krass, da gibt es noch mehr zu entdecken. Und die Generation braucht es. Unsere Welt braucht es. Sie braucht die Gegenwart Gottes, sie brauchen den Shalom, das Heil, das sie in der Präsenz Gottes in seiner Kirche erleben. Danach sehnen sie sich. Deswegen hören wir auf mit Kompromissen, mit Sünde in unserem Leben, weil wir nichts zulassen wollen in unserem Herzen, was die Präsenz des Heiligen Geistes verdrängt. Nichts. Weil wir nach nichts anderem so sehr hungern und dursten als nach der Präsenz Gottes, des Heiligen Geistes. Deswegen sprechen wir den Segen in dieser Versammlung. Ich habe mit meinen Kindern, das ist so witzig, sie haben erzählt, in der Schule heißt es immer Aura. Gerade ist gerade volles Trendwort. Hey, du hast voll Aura und hey, es gibt dir 10 Aura oder keine Ahnung was. Ne? Und Aura ist so ein bisschen esoterisch angehaucht von irgendwie Ausstrahlung. Ne? Und hey, voll Aura. Aber wie wäre das eigentlich, wenn wirklich die Gegenwart Gottes über dir ist und du leuchtest und strahlst und die einfach merken, hey, was hast du? Was ist anders? Was sollte dich denn sonst unterscheiden, als dass die Gegenwart Gottes mit dir ist? Deswegen der Segen. Ich habe früher meine Kids jeden Morgen gesegnet mit diesem Segen. Der Herr segne dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Ich habe nicht immer in der Tiefe verstanden, was ich da sage, aber ich habe es gemacht. Deswegen alle Eltern, Väter und Mütter, segnet eure Kinder jeden Tag, bevor sie zur Schule gehen. Segnet sie mit diesen Worten des priesterlichen Segens, dass die Präsenz Gottes über ihnen ist. Der Shalom Gottes mit ihnen ist. Segnet sie und dann wird Gott sie segnen. Seid hungrig nach der Gegenwart. Lasst euch nicht ablenken von diesem Fraß, von diesem Scheinfraß von Netflix, YouTube, Instagram, sonstiges Ablenkungsgedöse. Es gibt euch nichts, es verarscht euch nur. Das ist wie eine Pille, die deinen Hunger betäubt, damit du nicht nach dem wahren hungerst. Aber eigentlich hungert deine Seele nach Gott. Und der Teufel möchte dich davon ablenken, Gott zu suchen, diesem Hunger nachzugehen, indem er diesen Sinn betäuben möchte mit Ablenkung. Lass dir deine Primetime mit Jesus nicht rauben. Es ist das Wichtigste in deinem Tag, deine Primetime mit Jesus. Empfange den Heiligen Geist. Streck dich aus, bete. Heiliger Geist, komm, komm, sei bei mir, geh mit mir. Die Präsenz Gottes ist über mir. Lass mich bewusst sensibel sein. Ich möchte nichts tun, was dich verschreckt. Nichts zulassen, was dich anekelt. Ich möchte dich bei mir haben. So wie es von Jesus heißt, ich sah den Heiligen Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen und sich auf ihm niederlassen, auf ihm bleiben. Ich lade dich ein, aufzustehen und diese Worship-Zeit, in die wir jetzt hineingehen, deine Sehnsucht, Gott zum Ausdruck zu bringen, Buße zu tun, wo du merkst, es tut mir leid. Ich habe gelebt, als gäbe es den Heiligen Geist gar nicht. Ich habe gelebt, als wäre die Gegenwart Gottes total wurscht in meinem Leben. Tu Buße, geh ans Kreuz, bekenne deine Sünden, empfang das Abendmahl, empfang Vergebung, empfang neu den Heiligen Geist und lass uns hungrig sein und beten nach dem Heiligen Geist. Halleluja. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ein Leben gelebt hast in der konstanten Präsenz des Geistes Gottes. Und Jesus, wir hungern und dürsten nach deiner Gegenwart. Nimm alles weg, was behindert, was blockiert, was dich betrübt, Heiliger Geist. Mach uns aufmerksam auf die Dinge, die dich betrüben, dass wir sie aus unserem Leben entfernen können, weil wir keine Kompromisse mehr eingehen wollen mit dem Dreck, der dich anekelt, sondern wir wollen deine Gegenwart, dass du auf uns bist, bei uns bist, das wollen wir. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Wo mein Feuer lau geworden ist, meine Liebe abgeflacht ist, komm und entfache mich neu. Lagere dich. Schärfe mein Bewusstsein auf die Tatsache, dass Gottes Gegenwart hier ist. Komm, Heiliger Geist. Jesus.